Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Textroboter Podcast. Heute werden wir mal in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz eintauchen und uns damit etwas tiefer befassen und wie sie unsere Geschäftswelt vor allen Dingen auch verändert. Somit tun wir gut daran, dass auch wir uns mal mit diesem Thema näher beschäftigen und welchen Kontext wir das tun, dazu dann später mehr. Mein Name ist Christian Meyer, ich bin der Chief Marketing Officer bei der Unice GmbH und der heutige Gastgeber dieser Folge. Und heute haben wir die Freude oder die große Freude, mit zwei herausragenden Geschäftsführern sprechen zu können, die ich natürlich auch gleich noch vorstellen werde und die dann auch ihre Gedanken zum Thema künstliche Intelligenz mit uns teilen werden und uns Einblicke geben werden in ihre Erfahrungen mit der Implementierung oder auch dem Test von KI in den jeweiligen Unternehmen. Künstliche Intelligenz hat ja in den letzten Jahren eine wirklich rasante Entwicklung hingelegt und ist längst nicht mehr nur irgendwie eine futuristische Idee aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, die wir vielleicht noch so aus unserer Kindheit kennen, sondern KI ist angekommen und wird mehr und mehr immer zu einem integraleren Bestandteil in vielen Geschäftsprozessen. Viele Unternehmen bieten zahlreiche Lösungen an und viele Unternehmen beschäftigen sich damit natürlich auch und versuchen auszuloten, wo sind denn eventuelle Chancen, um die Effizienz, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise steigern zu können. In dem Podcast werden wir uns nicht ausschließlich oder nicht nur mit technischen Aspekten von KI beschäftigen, das ist wahrscheinlich eher ein bisschen langweilig für euch, sondern uns werden auch mit den praktischen Gedankengängen oder praktischen Auswirkungen, die sie auf die Unternehmenswelt hat, besprechen und darüber sprechen, wie Unternehmen KI einsetzen, um eben solche Geschäftsprozesse zu optimieren. Wir werden darüber hinaus auch diskutieren, welche Herausforderungen und Bedenken es im Bereich der KI gibt. In den Bereichen Datenschutz, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Wir müssen über das Thema Sicherheit sprechen. Wir müssen möglicherweise auch über ethische Fragen sprechen. Das gehört zu diesem Thema schlicht und einfach mit dazu. Das kann man nicht umgehen, das kann man auch nicht umschiffen. Und da hat sicherlich jeder von uns auch eine eigene Meinung dazu. Und ich finde es ganz spannend, das auch mal ein bisschen zusammenzutragen. Ja, unsere Gäste werden heute auch ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse ein Stück weit teilen, während sie uns den Einblick in die KI-Welt aus der Perspektive ihrer Unternehmen geben. Und wir hoffen, dass diese Diskussion für euch da draußen nicht nur informativ, sondern auch ein Stück weit inspirierend ist. Ich glaube, das ist so die richtige Erwartungshaltung. Und würde sagen, lass uns eintauchen in die Welt der künstlichen Intelligenz. Und ich stelle unseren ersten Gast vor, das ist niemand geringerer als der geschätzte Frank Röbers, Vorstandsvorsitzender der Synaxon AG und damit unter anderem verantwortlich für die Geschäftsbereiche 101, iTeam, IT Service Network und vieles anderes. Kümmert sich viel um die strategische Ausrichtung des Konzerns. Und Frank, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Genau. Und der zweite, der mit an Bord ist, mein langjähriger Wegbegleiter, der Andreas Wenninger, CEO bei der Unice GmbH. Hallo, Andreas.
Hallo zusammen.
Servus. Ich steig mal ein mit einer ersten Frage, mit einer ganz einfachen Frage, so hoffe ich hoffentlich. Wann seid ihr denn eigentlich das erste Mal so richtig mit dem Thema KI in Kontakt gekommen? Gelesen hat man in den letzten Jahren ja wirklich viel darüber. Aber wann war es bei euch tatsächlich das erste Mal, dass ihr sozusagen hands-on KI ausprobiert habt und was hat es dann mit euch gemacht?
Ja, ja, das erste Mal, als ich bewusst damit zu tun hatte, da kann ich mich nicht an das Jahr erinnern, aber das ist sehr, sehr lange her, als ich das erste Mal gegen einen Schachcomputer verloren habe. Und das dürfte mal locker 30 Jahre her sein oder 25 irgendwas in der Kante. Und das hat mich natürlich schon rein technisch fasziniert. Ich bin jetzt kein besonders guter Schachspieler, aber mir ist durchaus klar gewesen, was für eine komplexe Aufgabe diese künstliche Intelligenz da zu lösen hatte. Und seitdem bin ich auch immer locker an dem Thema dran geblieben und gesagt, das beobachte ich mal von der Seitenlinie und schau mal, was ich als Nutzer da rausziehen kann.
Mhm. Ist dir das vielleicht beim Zocken des einen oder anderen Spiels auch mal über den Weg gelaufen? Das ist so meine erste Erfahrung gewesen. Es kam ja dann auch so etliche Spiele an den Start, wo die so ein bisschen, ja, KI stand da dahinter als Begrifflichkeit, was das genau war, konnte man noch gar nicht so fassen. Aber das war halt dann plötzlich total faszinierend, dass da plötzlich viel mehr Interaktion stattgefunden hat und die Spielstränge plötzlich anders verlaufen sind. Ne? Und das fand ich schon damals auch sehr, sehr interessant.
Ja, das ging mir auch so. Also vor allen Dingen in Battlefield ist mir das aufgefallen. In Battlefield konnte man ja sowohl gegen Menschen als auch gegen den Rechner spielen. Da war ich schon manchmal fasziniert davon, wie klug die vorgegangen sind. Natürlich, irgendwann hat man die Muster erkannt, was sie gemacht haben, aber das war jetzt wirklich zum ersten Mal nicht langweilig, gegen den Computer zu spielen. Und weil die schon sehr menschenähnliches Verhalten zum Teil an den Tag gelegt haben. Also da habe ich das auch durchaus auch beobachtet.
Ja, die Begrifflichkeit des Bots, das ist ja so etwas, was man damit ein Stück weit verbindet. Also ich tue das zumindest. Der Bot war so der Erste, der von außen gesteuert oder von irgendwas gesteuert plötzlich irgendwie etwas getan hat. Und insofern bringe ich so das Großwerden von KI oder das Bekanntwerden von KI und wie ich selber erfahren habe, immer ein Stück weit mit dem Thema Bot in Zusammenhang. Weißt du, wie geht's dir, Andreas? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, das war damals ein Berufsschulausflug ins Siemens Museum in München. Und damals ging es um künstliche Intelligenz im Einsatz von Bild- und Videotelefonie. Mhm. Und zwar war das natürlich noch das Zeitalter der schmalen Bitraten. Da gab es noch nicht mal irgendwie ISDN, sondern es war gerade so der Übergang. Ja, privat hätte man gesagt, Akustikkoppler mit Highspeed. Und es war klar, dass quasi Echtbild zu übertragen viel zu datenintensiv sein würde. Und man hat bei Siemens damals experimentiert, ob man mit den wenigen Pixelinformationen oder einigen Pixelinformationen quasi ein normales Gesicht hochrechnen könnte, naturgetreu. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend, ist nur nie was draus geworden. Und dann war meine nächste Berührung tatsächlich auch Grand Theft Auto, glaube ich. Das fand ich schon auch sehr interessant, dass du plötzlich, also in Abhängigkeit von deinem Verhalten, normalerweise kennt man es ja, ich sage jetzt mal von Ego-Shootern, du spielst ein Level, gehst in bestimmte Räume und in Abhängigkeit von deiner Verzweigung kommt halt dann die entsprechende Umgebung, die vordefiniert ist. Und bei GTA war das erste Mal so, dass du komplett frei in der Landschaft rumlaufen konntest und alles anfassen konntest. Und in Abhängigkeit von deiner Aktion änderte sich dann logischerweise auch entweder die Gegenaktion oder auch nur die Grafik dahinter. Also wenn du ein Fenster eingeschmissen hast, dann hat das halt auch tatsächlich funktioniert. Zwar nicht so wie vorher nach dem Motto, hat keiner programmiert, also ging es nicht. Das war schon einigermaßen faszinierend. Ja, und dann muss ich sagen, natürlich mit unserem Unice-Einstieg das nächste Mal. Also da hat man allerdings noch weniger von AI gesprochen. Mhm. Die Grundlagen von AX Semantics eingesetzten Software basieren ja auf Machine Learning und Deep Learning und allem, was da draus dann auf der Zeitachse geworden ist. Genau. Aber ich möchte nicht verhehlen, natürlich war bei mir dann auch nochmal so ein Schlag in den Nacken, diese überwältigende, bahnbrechende Berührung von KI mit im Prinzip allen Teilen der Gesellschaft letztes Jahr, so im Herbst, November in etwa. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war auf so einem Lions-Abend und beim Rausgehen zum Parkplatz quatschte mich hier ein Bekannter aus der Region an, der so eine Bäckereikette mit roundabout 45 Betrieben hat und sagte, hier ChatGPT, kennst du das? Hast du das auch schon ausprobiert? Und da dachte ich mir, meine Herren, also absolut cleverer und super Unternehmer, gar keine Frage, Chapeau für seine Lebensleistung. Aber wenn dich jetzt schon der Bäcker nach ChatGPT fragt, dann dachte ich, jetzt ist es rum, das Thema.
War das für dich so der Augenblick, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mich spätestens auch damit beschäftigen? Oder wie meinst du das jetzt? Oder war das deine Verwunderung, wie weit dieses Thema schon vorgedrungen ist?
Nee, das nicht, weil verfolgt haben wir das ja eigentlich immer. Aber muss ich schon ehrlicherweise sagen, verfolgt passiv, also nicht als Selbstexperimentierender. Also wir hatten ja damals schon Neuroflash im Einsatz, was ja auf OpenAI fußt und haben mittels Neuroflash quasi die eigene Maschine noch verbessert in der Varianz der geschriebenen Sätze, sofern die Prompts dafür gepasst haben. Nicht für jeden Kunden ist das tauglich. Insofern war das Thema nicht fremd für uns. Aber es hat, ja, also es hat bei mir Antennen ausgefahren. So will ich eigentlich sagen. Dass wir in der Sekunde klar war, zwar nicht wie, aber mir war klar, jetzt bricht da ein Damm los. Und die normalen Argumentationsketten werden in vielerlei Hinsicht einfach nichts mehr wert sein. Das war mir klar.
Genau. Ja. Also ich habe da eine etwas andere Entwicklung mitgemacht. Ich habe jedes Mal das Gleiche erlebt. Nehmen wir mal den Tesla Autopiloten als Beispiel. Da kam wieder irgendwas KI-mäßiges, Riesenbegeisterung, was das Ding Tolles kann. Man macht und tut und stellt dann irgendwann fest, oh, Grenzen sind aber durchaus da. Und dann ziemliche Enttäuschung, dass es nicht weitergeht. Also der Tesla Autopilot ist nicht deutlich vorangekommen in den letzten 7, 8 Jahren. Und das hatte ich bei ChatGPT-3 auch erst gedacht. Also ChatGPT-3, ich mache die ersten Versuche und da, wow, das ist ja der Wahnsinn. So, dann versuchst du damit produktiv zu arbeiten und stellst fest, nee, ist doch noch nicht so weit. So, und als dann 4 kam, habe ich gar nicht mehr drauf geguckt, weil ich gesagt habe, na gut, komm, ist wieder das Gleiche. Ne? Und dann hat mich halt ein Bekannter förmlich dazu gezwungen, mal die Pro-Version von 4 auszuprobieren. Sagte, neu ist an dem Teil, dass du mit dem reden kannst. Und dann habe ich mir das auf dem Handy installiert, habe mir die Pro-Version geholt, leg los und da dachte ich, Heidewitzka, jetzt ist es soweit. Und genau. Dieses Gefühl hat sich übrigens bis heute nicht verändert. Also ich bin jetzt 2, 3 Monate Hardcore-Nutzer von dem Teil und ich habe es nicht wieder an die Seite gelegt. Das ist das erste Mal. Also dass ein KI-Tool Bestandteil meiner täglichen Arbeit geworden ist und ich es wirklich jeden Tag verwende und es ein Produktivitätsbooster ist. Und deswegen sage ich, der Hype, den wir jetzt heute um ChatGPT-4 erleben, könnte berechtigter sein als bei den Dingern, die wir vorher gesehen haben.
Exakt genauso ist es mir auch gegangen. Ich habe, nachdem ich den, wir haben ja von der Firma schon im Prinzip seit Anfang an einen Login und nutzen es auch für verschiedenste Sachen. Ich selber, ja, so dienstlich gelegentlich mal ein Login und irgendwie so retortenmäßig was gefummelt, ohne es wirklich nutzen zu müssen. Aber der Durchbruch war bei mir tatsächlich das Verwenden von ChatGPT im Auto, weil es ja auch mit Mikrofonen funktioniert. Und ich kann mittlerweile auch sagen, also bei mir ist ja im Prinzip, noch bevor ich im Auto drin sitze, ist schon der Podcast an und schalte dem Auto dann an. Also ich bin ja wirklich jede Minute, die sinnlos Zeit, sage ich mal, wird in Podcasts investiert. Und das hält sich jetzt mittlerweile echt die Waage. Ich habe mich neulich erwischt. Normalerweise, wenn ich so auf meine Jungs beim Eishockey warten muss, dann höre ich halt Podcasts. Mittlerweile laufe ich durch die Eishalle und quatsch mit ChatGPT und lass mir Sachen zusammenstellen oder auswerten, die ich sonst halt in viel mehr Zeit hätte machen müssen und vor allem niemals diese Qualität hinbekommen hätte. Das ist wirklich, ja, beeindruckend, wirklich beeindruckend. Es gibt natürlich auch viele Sackgassen, gar keine Frage, wo ich nicht vorwärts komme, aber zum Beispiel habe ich in Vorbereitung auf diesen Podcast wirklich mich bemüht, mal den aktuellen Status quo der verschiedenen Technologien im AI-Bereich mir mal einzusammeln. Und die sinnvollste Zusammenfassung habe ich dazu wirklich von ChatGPT bekommen.
Ja, Andi weiß das. Ich habe so schräge Interessen, die außer mir kein Schwein interessiert. Also ich bin immer noch so Hobby-Kosmologe und befasse mich ein bisschen mit Quantenphysik und so. Da hast du ja keinen, mit dem du darüber reden kannst. Ne? Und seit es ChatGPT-4 gibt, verbringe ich auch gelegentlich Autofahrten damit, mich über Themen mit dem Teil zu unterhalten, wo ich ansonsten keinen Ansprechpartner habe. Weil wenn ich jetzt einen richtigen Quantenphysiker vor mir hätte, würde ich natürlich kneifen, ne? Weil das wäre dann zu peinlich. So, und den Rest der Welt interessiert das irgendwie nicht. Und das ist schon cool. Also wenn man sehr nerdig unterwegs ist in Teilbereichen, hat man jetzt plötzlich ein Gesprächspartner.
Aber das ist doch interessant. Aber da ist doch Vorsicht geboten. Entschuldige, Christian. Ja. Wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dass es denn sonst niemanden interessiert, dann bist du natürlich nur wirklich in Wirklichkeit im Echoraum. Weil wenn keine Daten als Grundlage da sind.
Der Trainingsraum ist ja viel, viel größer. Da sind ja auch die Expertendokumente drauf. Ne? Ja. Also ich habe das an den wenigen Aspekten getestet, wo ich glaube, dass ich weiß, wie die richtige Antwort wäre. Und habe mal so gefragt. Ja, also es gibt ja diese Quantenelektrodynamik von Feynman zum Beispiel mit seiner Fahrtintegralmethode. So, und da weiß ich ein bisschen was drüber. Und die Antworten, die dann kamen, habe ich dann gemerkt, oh, das ist auf Top-Expertenniveau und da kann ich jetzt was lernen. Und dann habe ich der KI gesagt, okay, ein bisschen weiß ich was darüber, jetzt erklär mir das doch nochmal bitte so, dass auch ein Laie das verstehen kann. Und dann, das war schon faszinierend, das ist wie Podcast hören, nur interaktiv. Ich könnte mir auch einen Podcast zur Quantenelektrodynamik ziehen, ja, aber jetzt kann ich genau in die Felder reingehen, auf die ich Bock habe, mich zu unterhalten, und der holt mich auf dem Niveau ab, auf dem ich mich gerade befinde. Und das fasziniert mich so.
Aber das ist doch, da sind wir doch genau wieder bei dem Thema, über das wir ja zu Anfang gesprochen haben. Jetzt geht's ja in meinen Augen schon wieder ein Stück weit rein in Gamification. Ja? Also, weil nichts anderes machst du ja. Ne? Also du spielst jetzt sozusagen oder interagierst mit dem System ein bisschen, ne? Redest mit dem, lässt dir Dinge erklären, gibst deine Antworten dazu. Ne? Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das ein möglicher Ansatz ist mit dem Thema Gamification, was dir oftmals ein Treiber für bestimmte Technologien ist. Das mag man gar nicht genügend unterschätzen. Aber ergänzend dazu noch zu den Feststellungen, die ihr gemacht habt, wie so eure ersten Berührungspunkte waren, war natürlich bei mir exakt so. Und was ich aber gelernt habe und in meinem Umfeld auch viel mitbekommen habe, viele, die normalos in Anführungszeichen die ChatGPT ausprobiert haben, waren genauso relativ schnell gefrustet und gesagt, ja, also das, was da rauskommt, mag zwar interessant sein, aber bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Ne? Und der nächste Schritt, den wir zumindest für uns gelernt haben, ist ja dann mal das Thema Prompting. Also wie wichtig ist denn überhaupt Prompt? Wie wichtig ist es überhaupt, der Maschine eine möglichst klare und definierte Anweisung zu geben? Ja? Also mal zu lernen und zu sagen, bevor ich überhaupt einen Chat anfange mit dieser Maschine, sage ich ihr erstmal, du bist jetzt ein Experte für das Thema Kosmologie, die oder sonst wie etwas, ne? Oder du bist ein Marketing-Experte oder. Das heißt, ich sage ihm erstmal, in welcher Rolle befindest du dich jetzt und in welchem Status befindest du dich? Und es gibt ja mittlerweile die Stelle eines Prompt-Engineers, ne? Also der nichts anderes macht, als herauszufinden, wie gestalte ich einen Prompt so effizient und so gut, damit ich die letzten Informationen auch noch wirklich so raushole, wie ich es brauche, in der Tiefe und in der Güte. Und das fängt schon damit an, ich habe das Experiment gestern gemacht. Wenn du ChatGPT beispielsweise ein Trinkgeld versprichst, gibt es dir bessere und längere Antworten. Kannst du testen.
Also ich habe letztens ein Interview gelesen mit einem Typen, der als Prompt-Engineer irgendwie 360.000 Euro pro Jahr verdient, in Däne. Meine Prophezeiung ist, das ist Richtung Jahresende erledigt, das Thema. Weil meine eigene Erfahrung mit ChatGPT ist, je mehr ich vergesse, dass ich es mit einer Maschine zu tun habe und je mehr ich das Teil behandle, als wenn ich einen fremden Menschen vor mir habe, der sich nicht besonders gut mit mir auskennt, desto bessere Ergebnisse kriege ich. Und so diese Beispiele für ganz tolle Prompts, ne, die sind ja so übersichtlich mittlerweile, was man davon noch beachten muss. Ja, und deswegen glaube ich, dass die Hoffnung, dass die massenhaft potenziell wegsterbenden Posten durch Millionen von Prompt-Engineers wieder aufgefüllt werden, die teile ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Gehälter werden auch relativ zackig kollabieren, weil jeder irgendwann verstanden hat, wie das funktioniert.
Ja, oder eben eine Maschine das Prompting für dich übernimmt, die dann noch viel besser ist. Ne? Also
das ist ja ein Hack, den ich ausprobiert habe. Ne? Was muss ich dir sagen, damit ein gutes Ergebnis rauskommt? Ja. So, und dann definiert er die Anforderungen. Also ich habe an vielen Stellen gelernt, dass das Teil mit mir interagiert. Also als wenn ich einen Mitarbeiter vor mir habe, den ich briefe. Also wenn ich zum Beispiel eine Schulung designen möchte, was ich mit ChatGPT schon gemacht habe, dann fragt ja das System mich, welche Zielgruppe ist das, wie lange soll das sein? Also alles, was ich vergesse zu sagen, werde ich gefragt. Jeder Mitarbeitende, den ich das Briefing geben würde, würde mir die gleichen Fragen stellen. Also das wird immer normaler, mit dem Teil zu kommunizieren. Und deswegen glaube ich, dass diese Spezialqualifikation, die aktuell noch einen gewissen Wert hat, an Wert dramatisch verlieren wird in den nächsten Monaten schon.
Dem würde ich mich sofort und uneingeschränkt anschließen. Und ich glaube auch, wir vertun uns, wenn dann nur um ein paar Monate, aber sicherlich nicht um Jahre.
Genau. Aber interessant ist tatsächlich, was du gerade gesagt hast, dass es sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse gibt, je nachdem, wer vor dem Teil sitzt. Das beobachte ich auch. Und meine Theorie ist da eine andere. Ich glaube, je mehr kindlicher Neugier ich da rangehe, je spielerischer ich da rangehe und wenn ich am Anfang eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringe und auch eine Bereitschaft, Fehlergebnisse hinzunehmen und nicht zu schnell locker zu lassen, dass man dann doch relativ zackig zu sehr brauchbaren Ergebnissen kommt. Und die meisten, die ich gesprochen habe, die keine vernünftigen Ergebnisse gekriegt haben, haben entweder die kostenpflichtige Version nicht am Start gehabt oder sind auf die Sprachfunktion noch nicht gekommen oder haben nicht wirklich Zeit investiert. Und wenn ich eine neue Fertigkeit erlerne, Da muss man halt ein bisschen Zeit reinstecken. Ne? Und wenn ich halt gar nicht weiß, dass es das Data Analysis Tool in ChatGPT gibt, dann habe ich eines der wuchtigsten Instrumente, die ich wirklich 2-3 Mal die Woche nutze, habe ich dann halt nicht. So, und das ist für viele Anwendungsmöglichkeiten bei ChatGPT so, dass das Wissen darüber, was man mit dem Teil eigentlich machen kann, noch nicht besonders weit verbreitet ist.
Ja, das ist die eine Richtung, dass genau die Möglichkeiten noch nicht so vollständig erfasst werden. Aber zu dem Thema, es ist abhängig vom Prompt oder vom Prompterin, das ist eigentlich zwingend logisch. Also wenn man weiß, wie ein Large Language Model aufgebaut ist, dann kann man sagen, je intelligenter derjenige vor dem Mikrofon oder an der Tastatur sitzt, desto qualitativ höherwertiger müssen logischerweise auch die Antworten sein. Oder anders ausgedrückt, packen wir es oder koppeln wir es nicht an Intelligenz, weil das ist sicherlich falsch, koppeln wir es eher an Sprachfähigkeit, also an Sprachgewandtheit oder an Sprachreichhaltigkeit oder an Sprachblumigkeit oder die Fähigkeit, präzise mit viel Eigenschaftswörtern, Adjektiven, Adverben und so weiter zu formulieren, desto besser muss zwangsläufig die Antwort werden, wenn man weiß, wie ein LLM funktioniert. Denn ein LLM macht ja nichts anders, als wie die eingegebene Sprache letzten Endes auf Distanzen zu untersuchen, zu reflektieren auf die jeweilige Grammatik einer Sprache und dann in der Ausgabe die notwendigen Recherchen zu betreiben, diese wiederum quasi aufzubereiten und verkürzt in einer Art Zusammenfassung oder im Kontext des Gefragten aufzubereiten und auszugeben. Und insofern hängt der Output ganz klar vom Input oder ist konnektiert und ist untrennbar miteinander verwoben. Das heißt, es spielt eine sehr hohe Rolle, wer promptet oder wer spricht in Abhängigkeit zum Ergebnis.
Ja, also das ist auch so die Erfahrung, die ich damit mache. Also die Ergebnisse werden dementsprechend besser oder präziser, wenn ich der Maschine halt sie in eine klare Rolle hineinversetze und ihr klar die Aufgaben definiere und klar meine Erwartungshaltung definiere. Ne? Also das muss man schon sagen.
Aber du kannst ein und dieselbe klare Formulierung nehmen, also inhaltlich gesehen mit Präzision arbeiten und entweder einmal ausführlich blumig, sage ich jetzt mal, briefen und einmal eher, sagen wir es mal, formal korrekt und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du unterschiedliche Ergebnisse bekommst. Oder wenn du quasi Fakten zusammenfasst, was gefragt werden soll und lässt es zwei unterschiedliche Leute dann sagen, also nicht ablesen, sondern in eigenen Worten sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unterschiedliche Ergebnisse kriegst, fast 100%.
Aber wisst ihr, was mich am meisten fasziniert? Also jetzt hat mich am wenigsten überrascht, dass das im analytischen Bereich relativ stark ist und wenn es um formale Auswertung von irgendwas geht, also das ist schon toll, wie es das macht, aber die eigentliche Überraschung für mich ist, dass das Teil im Kreativbereich so stark ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal getestet habt, aber macht euch mal den Spaß und lasst das Ding Gedichte schreiben oder komponiert mit dem Teil mal ein Musikstück. Das ist gruselig, was dabei rauskommt. Und da habe ich jetzt ein Experiment hinter mir. Ich habe so ein Hobbyprojekt am Start. Ich würde jetzt gerne mal wieder mit zu meinen musikalischen Wurzeln zurück und in die Punkrock-Zeit. Und ich habe relativ klare Vorstellungen, wie das musikalisch aussehen muss und wie das arrangiert ist. Und ich habe auch klare Vorstellungen, was die Botschaften des Textes sein sollen. Aber ich bin ein lausiger Texter. Also wenn ich das selber schreibe, ist das Schülerzeitungsniveau und so peinlich, das würde man auf keiner Bühne vortragen wollen. Und jetzt habe ich ChatGPT einfach mal beschrieben, was ich vorhabe. Also was für ein Stück ich komponieren möchte. Habe ich ein bisschen Zeit investiert. Ne? Also ich habe mich locker eine halbe Stunde mit ChatGPT unterhalten und habe so meine Vorstellungen geäußert und habe gesagt, so jetzt hätte ich gern Text. Und das Teil hat mich, also der erste Wurf hat mich schon so begeistert, dass ich mir noch einen zweiten und dritten Entwurf gemacht habe, habe ich ein bisschen so assembliert aus den beiden, aus den unterschiedlichen Entwürfen, vielleicht noch 10% selber ergänzt und das war's. So, und dann zeige ich den rum und alle sind total fasziniert, was für ein brillanter Texter ich mittlerweile bin und die sind sprachlich brillant und wunderschön, die Texte. Ne? Und die finden die alle cool, bis ich denen erzähle, dass das aus ChatGPT kommt. Dann bricht die Begeisterung in sich zusammen. Aber das Ding kann auf einem Niveau texten, wo ich sage, das können nur sehr wenige Profis auf dem Niveau.
Ein total spannender und interessanter Ansatz, den du da gerade schilderst, Frank. Also zum einen kenne ich mittlerweile sogar eine App, die eigene Musikstücke für dich schreibt mit deiner eigenen Stimme. Also da musst du einfach nochmal 10, 30 Sekunden trällern, ne? Dann hat er deine Stimme intus. Dann sagst du ihm, was du für ein Musikstück haben willst, welche Genre und so weiter und so fort, ne? Was dein Text beinhalten sollte, gibst du noch ein paar Stichworte und dann macht er dir ein dreiminütiges, komplettes Lied da draus, ne? Also, das wird natürlich auch was machen. Das wird natürlich auch etwas auslösen. Ich würde diese ganzen Themen aber, weil da geht es jetzt auch schon ein bisschen in Richtung, was hat das möglicherweise mal für gesellschaftliche Auswirkungen? Was macht das so insgesamt mit uns? Noch ein Stück weiter nach hinten stellen. Lasst uns jetzt haben wir viel über ChatGPT gesprochen. Lasst uns mal einen Schritt weitergehen. Frank, bei euch im Unternehmen, du hattest gerade gesagt, ChatGPT ist quasi gesetzt, also als Tool, das wird wahrscheinlich ein Großteil eurer Mitarbeiter auch verwenden an der einen oder anderen Stelle. Gibt es noch andere weitere Themen, wo ihr euch gerade damit beschäftigt?
Ja, also bei uns, bei Synaxon ist KI momentan sehr stark in den Fokus geraten, um das Fachkräftethema zu entschärfen. Ihr wisst vielleicht, dass die IT-Branche natürlich ein Riesenthema hat. Wir haben 149.000 nicht besetzte IT-Fachstellen momentan in Deutschland. Das ist letztes Jahr im Jahr der Rezession trotzdem noch mal um 12.000 gewachsen. Die durchschnittliche Besetzungsdauer hat sich von 7,1 auf 7,7 Monate verlängert. Und 25-26% der Unternehmen, die ausschreiben, kriegen gar keine Bewerbung mehr. So, und wir stehen zwar gut da, also wir brauchen nur 6 bis 8 Wochen, bis wir die Stellen besetzen. Trotzdem ist das ein Wachstumshemmnis und natürlich ein Kostenthema bei uns. Und wir versuchen jetzt herauszufinden, ob es möglich ist, den IT-Support mit Hilfe von KI dramatisch in der Produktivität zu steigern, ohne die menschliche Komponente rauszunehmen. Also was wir nicht wollen, ist, dass unsere Kunden mit dem Chatbot sprechen oder sowas. Das wollen wir nicht. Also das soll weiter mit dem Techniker sein. Aber wir würden gerne in Echtzeit dieses Gespräch auswerten lassen, eine Zusammenfassung schreiben lassen und dann auch Handlungsempfehlungen für den Techniker und eine geeignete Kommunikation in Richtung Kunden. Erstens, was haben wir besprochen? Zweitens, was haben wir vereinbart? Drittens, was passiert als nächstes? So, und das ist einer der Engpässe der gesamten IT-Branche, weil dieses Thema Dokumentation in den Tickets hat so gut wie niemand richtig im Griff, trotz aller Motivationen, die dahinter steckt. Und das ist etwas, wo wir uns jetzt dieses Jahr sehr, sehr, sehr intensiv mit beschäftigen werden. Und ich hoffe auch, dass wir da zu Ergebnissen kommen werden. Mhm.
Ich habe noch so ein bisschen Erinnerung, Frank, aber korrigier mich, du hattest auch, jetzt habe ich zumindest in ein oder zwei Interviews auch mit dir mal gelesen, das Thema Daten im eigenen Unternehmen, ja, was das eigentlich verschätzt birgt, ne? Also das Thema Big Data, da hast du viel drüber gesprochen gehabt, hast du auch viel drüber gesprochen, das ist gut sei, die Daten möglichst gut strukturiert zu haben. Das war dir auch bewusst, du viele Gedanken darüber gemacht hast. Wie kann ich dort möglicherweise unerkannte Schätze erheben, ja, die ich so gar nicht sehe, weil es einfach viel zu viel ist. Ist das auch noch ein Segment, wo du noch drüber nachhirnst?
Ja, wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich 2 Data Scientists am Start bei uns, die sich mit dem Thema befassen. Einmal vergangenheitsorientiert und dann auch mit Vorhersagemodellen. Und die sind schon sehr wertschöpfend und produktiv. Also wenn man sich anschaut, was sie aus den Daten so rausholen, vor allen Dingen im Handelsbereich natürlich, wo es für uns mit Abstand am wertvollsten ist, das funktioniert gut. Was wir noch nicht konkret in der Planung haben, auch hier KI-Unterstützung reinzunehmen. Ich experimentiere so ein bisschen parallel rum. Und ich versuche herauszufinden, was man da machen kann. Da sind wir noch relativ am Anfang, wenn ich das jetzt nur mit ChatGPT mache. Also ChatGPT kann erstaunlich viel in dem Bereich. Also dieses Data Analysis Tool ist ziemlich mächtig, weil ich dort einfach in natürlicher Sprache erzählen kann, was ich von den Daten wissen will. Und ich kann auch Datenmanipulation und Bereinigung, das kann ich alles machen, indem ich mich mit ChatGPT unterhalte, wie ich das mit dem Data Scientist auch machen würde. Das funktioniert aber noch nicht so fehlerfrei und reibungslos, dass man da jetzt wirklich was mit im komplexen Bereich machen könnte. Also kleine Sachen wie analysieren wir mal, ob die Mitarbeiterzahl schneller wächst als der Umsatz, das funktioniert alles wunderbar. Aber wenn ich komplexe, mehrdimensionale Tabellen habe, dann ist das Ding doch relativ zackig am Ende. Und da sind wir jetzt schon auf der Suche nach Tools, die unsere Data Scientisten da unterstützen könnten, weil vieles davon machen die einfach nicht, weil es zu zeitintensiv ist. Und da kann natürlich KI unterstützen an der Stelle.
Ja. Andreas, lass dich mal wieder zu Wort kommen. KI im eigenen, in unserem Unternehmen, wie siehst du das für dich?
Nun, wir kommen ja aus der Engpass-Situation, dass wir als bootstrapped gefundetes Unternehmen schon immer sehr sparsam, um nicht zu sagen knickerig waren, weil es ja immer ums Eigenkapital ging, was eingesetzt wurde. Und vor dem Hintergrund haben wir uns im Prinzip seit Gründung vor 9 Jahren mit der Frage beschäftigt, müssen wir neuen Mitarbeiter einstellen oder können wir durch Optimierung von Prozessen oder Abläufen vielleicht erstmal nochmal Effizienzsteigerung gewinnen, und haben ja schon sehr früh uns mit Plattformen beschäftigt, die API-Zusammenschlüsse möglich machen und dadurch Abläufe automatisieren zulassen, die bisher halt von Menschenarbeit gemacht worden sind. Ob es jetzt buchhalterische Prozesse waren, ob es auch Ticketprozesse waren, ob es das Verbinden von verschiedensten Plattformen und Abläufen waren. Ich glaube mal, so das bekannteste Portal dürfte der Zapier sein. Wir haben damals Integromat verwendet und so. Da waren wir ja, glaube ich, schon von Anfang an immer sehr stark da drin. Und daraus hat sich dann weiterentwickelt eben auch nicht nur starre Prozesse mit vordefinierten Abläufen und Verästelungen bedienen zu können, sondern idealerweise reaktive Prozesse machen zu können. Also in Abhängigkeit von der Reaktion einen unterschiedlichen Prozess abbilden zu können, der sich dann mehr oder weniger künstlich baut. Das haben wir nicht hinbekommen, weil ehrlicherweise jetzt erst die ganzen Tools, die KIs nachziehen. Also das merken wir, ne, ob es jetzt Projektmanagement-Plattformen sind oder es gibt ja kaum noch ein Werkzeug, was nicht plötzlich sagt, wir haben jetzt auch AI, ne, wo auch immer sie es plötzlich herzaubern. Ist nicht alles Gold, was glänzt, ist auch klar, aber es zeigt sich schon. Nehmen wir mal unsere Projektmanagement-Plattform Rike, die jetzt plötzlich mit sehr intelligenten Bots dir die Projektmanagement-Abläufe dramatisch verkürzt, vereinfacht und dir summarized, was an hochkomplexen oder komplizierten Projektabläufen ansonsten vielleicht hinten überfällt, bis hin zu Risk-Management, was vorher einfach nur taskmäßig war und irgendwie einen Querschnitt anhand der Erledigung irgendwie einen Durchschnitt errechnet hat. Aber wenn halt ein Projektabschnitt besonders kritisch war, dann hat das alles andere überstrahlt und dann hat der Durchschnitt irgendwie kein vernünftiges Ergebnis gegeben. Also die Bewertung erfolgt da jetzt mittels KI, das finde ich schon sehr cool. Ja, wir selber haben einen riesengroßen Schritt machen können, dank des Einsatzes von Rask AI. Du hast auch nicht mit immer 100% stimmigen und perfekten Ergebnissen, aber es hat uns bei unserer Auslandsexpansion nach Italien dramatisch geholfen. Also was meine ich? Wir haben natürlich jetzt im Laufe der Jahre viele Contentstücke produziert, sei es YouTube-Videos, sei es Webinare, die halt überwiegend alle in Deutsch oder auch in Englisch waren, und für Italien braucht man es aber eben italienisch nativ. Und Rask AI hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, Kundeninterviews ganz schnell in perfektes Italienisch zu übersetzen. Tippen synchron mit der gleichen Stimme und können dort halt sofort einen italienischen Channel aufmachen, können sofort die Webinarplattform in Italienisch anbieten. Und das sind schon riesengroße Vorteile in Zeit und in Kosten, weil das ja ansonsten alles manuelle Arbeit wäre. Wahrscheinlich wird es das gar nicht machen. Ich würde ja nicht nochmal zur Metro hinfahren, wo ich vor 5 Jahren war, ein Interview mit der Projektleiterin gemacht habe und gesagt, kannst du mir das Gleiche nochmal in Italienisch erzählen? Also selbst wenn es könnte, würde man das ja nicht tun. Insofern, da gibt es schon viel, viel, viel Helferlein. Nicht zuletzt auch ChatGPT selber, muss man auch ganz klar sagen, hat ja schon ganz früh Einzug in unser eigene Textautomationsplattform gefunden und ist ein Feature, wenn man so möchte. Also es ist immer noch so, dass quasi die Hoheit der Satzgerüste der Kunde haben möchte, im Sinne von, ich möchte nicht nochmal gegenlesen und Probe lesen. und möchte wirklich Automation haben, aber um Varianz hineinzubekommen zur garantierten Qualität, die man vorher gebrieft hat, heute würde man sagen gepromptet hat, da hilft uns ChatGPT einfach, Texte einzusparen. Also wir sparen sie nicht wirklich ein, sondern wir stellen nicht noch mehr neu ein für Satzvarianten. Und da muss man auch ganz klar dazu sagen, kein Texter in hat Bock drauf, nur Satzvarianten zu schreiben. Ne? Also das ist jetzt auch mäßig spannend und kommt dann auch ein bisschen, was so die Eloquenz und Blumigkeit angeht, beim 95. Strickwesten Satzvariante ist vielleicht dann KI tatsächlich das heiterere Momentum, um auch bei der 97. Variante noch einen geschmeidigen Satz zu schreiben und sinnvoll dann das so zu lösen. Genau, dann, was wir auch schon früh genutzt haben, habe ich vorher schon erwähnt, Neuroflash war einer der ersten auf dem Markt. Ich habe nie verstanden, wie es die zu einer 100-Millionen-Bewertung geschafft haben, weil sie eigentlich immer nur verschiedene Prompts auf OpenAI aufgesetzt sind, aber konnten genügend Investoren überzeugen, um zu so einer Bewertung zu kommen. Und wir setzen es in bestimmten Branchen ein, weil es eben auch nochmal Varianz bringt. Genau, also es sind für uns Helferlein, um quasi schneller ein breiteres Ergebnis bauen zu können, aber gleichzeitig mit der von uns und unseren Kunden erwarteten Qualitätsgarantie, weil am Ende unser Kunde immer Automation haben will.
Dann haben wir ja noch ein drittes Produkt, den Newstream, oder eine dritte Geschichte, den Newstream.
Ja, ich wollte jetzt gerade fragen, wir hatten ja auf der Agenda mal so unseren Tool-Terror-Bingo zu machen. Sollen wir das jetzt mal indirekt starten?
Können wir machen, ja, warum nicht? Das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt dazu, ja.
Ja gut, komm Frank, dann hau mal einen raus.
Da bin ich relativ blank. Das, was du eben beschrieben hast mit der Übersetzung, mache ich mit HeyGen. Das ist das Wettbewerbsprodukt dazu. Da habe ich jetzt tatsächlich Schulung für 101 in Deutsch aufgenommen, habe die dann auf Englisch übersetzen lassen. Und das Ding spricht besser Englisch als ich, und zwar deutlich. Also wenn ich das jetzt selber mache, ich bin so, alle 3 Jahre muss ich mich testen lassen auf C1-Niveau, dann hat das trotzdem nicht das gleiche Momentum, als wenn die KI das für mich übersetzt. Also das ist viel kraftvoller und besser von der Sprache her. Na, dann das Teil, was ich eben schon ein paar Mal erwähnt habe bei ChatGPT, das Data Analysis Tool, das ist wenig bekannt und unfassbar mächtig. Also das kann ich wirklich jedem dringend empfehlen, damit mal rumzuspielen. Ich brauche da nur Excel-Tabellen mit meinen Daten hochladen und ja, Schon geht's los. Ne? Dann stelle ich einfach Fragen an die Daten. Mhm. Und ansonsten ein cool Tipp, das ganze Netz ist ja mittlerweile voll mit erkennbar DALL-E-generierten Bildern. Also die erkennt man ja doch relativ zackig, ja, wenn man sich da keine Mühe gibt. Und da ist mein Tooltip, ich sage immer, lass es nicht aussehen wie DALL-E. Und dann kriege ich etwas, was anders aussieht, wo man sich mit differenzieren kann. Aber der Style, wenn ich da keine Angaben zu mache, der ist schon sehr, sehr ähnlich. Und deutlich mehr Tools habe ich momentan gar nicht im Einsatz hier.
Ja, also DALL-E ist ähnlich wie ChatGPT, da geht es dann auch schon darum, DALL-E wirklich ziemlich klare und genaue Anweisungen zu geben, hinsichtlich Farbgebung, was darf in dem Bild drin sein, welche Motive darfst du verwenden, welchen Stil möchtest du haben und so. Da kommt man auch schon auch ganz gut voran und kann da durchaus ansehnliche Sachen machen. Ja, aber es hängt natürlich immer ein Stück weit davon ab, wie die eigenen Ansprüche dann auch letztlich sind und wie der Zweck ist. Aber ich meine, das ist ein Zugang mittlerweile, den hattest du früher einfach nicht. Also du hast dich früher nicht einfach an so ein Mal- oder Zeichenprogramm gesetzt und versuchst irgendwie einigermaßen nettes Bild hinzukriegen für irgendeinen Post von dir oder sonst irgendwas. Das ist halt damit jetzt einfach auch gelöst, ne? Das muss man schon sagen. Und ja.
Also ich verwende noch Pop-AI. Das hat zwar mehrere Möglichkeiten, was man da machen kann, vieles von dem, was wir schon gesagt haben, aber es hat eine Rubrik noch, die ich ganz cool finde, das werdet ihr vielleicht auch lieben, nämlich Flowcharts zu erstellen. Das finde ich richtig cool, weil du mit Spracheingabe einfach sagst, was Sache ist und dann baut es dir ein komplettes Flowchart. Das hasse ich immer, sowas dann händisch bauen zu müssen, weil es so furchtbar aufwendig und zeitintensiv ist. Das ist zwar dann auch nie hundertprozentig, aber du musst im Prinzip dann nur noch mit Drag and Drop ein bisschen nachkorrigieren und dann steht es eigentlich ziemlich gut.
Ich kann mal noch ein bisschen was erzählen zu einer Produktweiterentwicklung bei uns im Haus, dem sogenannten Newstream. Den gibt es schon auch ziemlich lange, den habe ich mal eigentlich aus purem Eigeninteresse empfunden, weil ich auch zu faul war, jeden Tag irgendwelche interessanten Nachrichten rauszusuchen, die ich dann auf der eigenen Webseite und über Social Media posten kann. Und habe mir dann mal entsprechende geeignete Tools angeschaut, habe dann gesehen, es gibt tolle, interessante Tools, wo ich unendlich viele RSS-Feeds reinschmeißen kann und dann einen Keyword-Filter draufsetzen kann in positive und negative Richtung. Ich also klar sage, wenn eine Nachricht diese oder jene Keywords enthält, dann wird sie positiv geflaggt und daraus einen komplett neuen RSS-Feed generiere, der dann ausschließlich nur meine positiven Nachrichten beinhaltet. Und das war so der erste Wurf. Und als ich das dem Andreas damals gezeigt habe, habe ich gesagt, das ist ja total geil. Das müssen wir sofort verkaufen. Da gibt es auch Kunden draußen, die sowas benötigen. Gesagt, getan. Tatsächlich gibt es tatsächlich genau dieses Interesse. Ne? Also Unternehmen, die eben nicht in der Lage sind, weil sie niemanden haben im Content-Bereich, weil sie schon gleich gar nicht irgendeine Agentur beauftragen wollen, wo sie wissen, sie verbringen mehr Zeit im täglichen Briefing, als dass sie mal irgendwie vernünftige Texte auf die Webseite bekommen, war das so tatsächlich ein erster Anlaufpunkt. Das hat super funktioniert. Die zweite Iteration war dann, dass wir in der Lage waren, das auch als automatisiert auf Social Media ausspielen zu können. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte mal so eine schwindliche Webseite gebaut als Demo-Case. Die hieß tesland.de, gibt's immer noch. Und damit ich diese ganze Content-Distribution auch mal richtig testen konnte, auf meinen LinkedIn-Kanal genommen und ich glaube Xing damals auch noch und auf Twitter, jetzt X natürlich, ne? Und das hat schon Wirkung gezeigt, ne? Hier und da wurde ich von einigen angesprochen und die waren alle der festen Überzeugung, dass ich der totale Tesla-Experte bin. Dabei kenne ich das Auto tatsächlich nur von außen. Aber war auch nochmal der Nachweis, was sowas auslösen kann. Ne? Und jetzt sind wir einen Schritt weitergegangen. Ich habe mich in den Weihnachtsferien mal tief eingegraben und habe gesagt, jetzt mal schauen, wie wir das mit dem Thema künstliche Intelligenz weiterentwickeln können, dieses Produkt. Und sind jetzt so weit, dass wir die Nachrichten, die wir einsammeln und die ich bis zur Version 2.0 1:1 hätte nur durchreichen können. Ja, also ich habe immer noch das Original auf meiner Webseite und wenn einer draufklickt und die ganze Nachricht lesen will, kommt er immer noch zum Herausgeber der eigentlichen Nachricht und bin jetzt so weit, dass ich die Überschrift und den Vorspann, den ich in den RSS-Feed drin habe, quasi als Input nehme für ChatGPT, um mir dort eine neue Nachricht erstellen zu lassen, die zwar exakt das wiedergibt, was in der eigentlichen Nachricht drinsteht, ich aber Einfluss darauf habe, in welcher Tonalität möchte ich das haben, ich darauf Einfluss habe, in welcher Struktur möchte ich das haben, inklusive einer Zusammenfassung am Schluss und freundlicherweise, und das finde ich fair, ich bin ausgebildeter Journalist, ich mache auch eine Angabe zur eigentlichen Quelle, woher habe ich diese Nachricht originär und setze dort auch einen Link. Meine Beobachtung ist, und meine Auswertung zeigt, es wird kaum noch weitergeklickt. Also früher 99%, die ich weiterschicken musste, und jetzt kann ich das eben sehr schön zusammenfassen. Und zwar genau aus der Sichtweise heraus, wie ich das möchte. Ja, ich habe ein Portal geschaffen, das heißt investorcollege.de, weil ich mich viel mit dem Thema Rentenlücke beschäftige. Was muss ich Zeit meines Lebens parallel dazu tun, um auch im Alter Vorsorge zu haben? Ich mache sehr viel im Bereich Aktien, Dividendenaktien, ETFs etc. pp. Und da gibt es einfach wahnsinnig viel Content da draußen. Ja? Und den nehme ich jetzt mal als Input her. Ich finde, es ist ich glaube, Andreas gibt mir recht, ein total geiles Produkt geworden, oder?
Ja, ich leide ja immer ein bisschen wie ein Hund, wenn du es selber erklärst, weil ich würde das ja viel reißerischer erklären. Also die erste Version war geeignet, dass jeder Kleinstbetrieb, Kleinbetrieb und Mittelständler, der halt keine Kraft hat, unter dem typischen Reiter bei der Website unter News steht dann die Weihnachtsfeier von vor 2 Jahren, na, da mal vernünftigen Content reinzubringen, um die eigene Branche, ums eigene Unternehmen. Das war so die erste Version. Weil auch wir die Leute nicht haben, selber zu schreiben, haben wir halt den Content eingesammelt, den es am Markt schon gab, den gewaschen und gecleant um Sachen, die der Kunde nicht drin haben will, Wettbewerb, Schweinkram und vielleicht auch was vom Begriff, wenn das Thema vom Kunden Digitalisierung ist, das ist ja ein Monstergebiet, ne? Also tailor-made mit Keywords, Anti-Keywords. Und das war für viele von unseren Kunden wirklich gut. Der Mangel aus Sicht von Experten ist immer das Thema, der Content ist nicht unique, er hilft mir nicht in der Auffindbarkeit der Webseite, wobei das bei den meisten unserer Kunden gar nicht der Engpass ist, weil die Customer Journey sowieso nicht bei der Website anfing, sondern vielleicht eine Station war. Aber das lösen wir jetzt, indem wir quasi die KI nutzen, um aus dem Input der verschiedenen RSS-Quellen rund um ein Thema quasi das als Quelle zu nehmen und mit einem Prompt genau das sicherzustellen, was der Kunde zusammengefasst haben will, inklusive der Struktur. Und dann hat er eben geschrieben von der KI an uniken Content bis hin zu einfließen lassen von seinen relevanten Keywords, entweder rund ums Thema oder um ihn, sodass der Content, der da rauskommt, wirklich sehr, sehr wertvoll ist und die entsprechenden Traffic Increase auf der Website entsprechend auch liefern kann. Also das ist sozusagen die 3.0-Version, die es dann in zwei Varianten gibt, nämlich einmal in der einfachen Variante, da kriegst du es in dein Backend gespielt, kannst nochmal Korrektur lesen und kannst sagen, entlasse ich in die Freiheit, und in der etwas höher, also in der nächsthöheren Version, ist dann die komplette Automation mit drin, also das automatisierte Publishing etc. pp. Inklusive des Proofreadings.
Und welche Beispiele empfehlt ihr, dass man sich das mal angucken kann? Also wo unter welcher URL sollte man sich das am besten mal anschauen?
Geh mal auf investor-college.de. Dann hast du oben einen Reiter, der heißt News. Und da kannst du draufgehen und dann siehst du erst so eine News-Übersicht. Dann kannst du mal in die News reinklicken und du wirst dann auch merken, wenn du die mehrere News angeschaut hast, dass die im Prinzip gleich aufgebaut sind. Also mein Ansinnen ist, ich möchte jemanden, der interessiert ist an dem Thema Altersvorsorge, Aktien, Dividenden etc. pp. Das leicht und verständlich mit an die Hand geben. Das war auch so meine erste Zielsetzung, also den ich gleich überfordern mit irgendwelchen Fachbegriffen, die der noch gar nicht kennen kann.
Und dem Ganzen, also übersetzt heißt das, der Kunde kann wählen, wie der Aufbau sein soll, egal wie die Quellen strukturiert sind. Hier in dem Fall hat Christian so einen Stil gewählt, ähnlich einem Gerichtsurteil, kommt erst die Zusammenfassung. Und danach dann mehr oder weniger die Begründung, aber auch eben, entschuldige Christian.
Ja, genau. Das ist absolut, absolut richtig. Mit dann halt nochmal einer klaren Aussage, was du als Investor wissen solltest, ne? Und, dass man das bisschen für sich einsortieren kann. Und das Bild gibt's mit dazu. Also das Bild ist dann auch tatsächlich über DALL-E generiert und, da muss man auch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Ich habe sehr darauf geachtet, dass die Farben zum Beispiel eingehalten werden, ne? Also dass das auch zu meinem CI in dem Sinne ein Stück weit passt, ne? Und das funktioniert schon auch sehr, sehr gut. Also muss man schon sagen, und macht viel Spaß daran, weiterzuarbeiten.
Und wenn man sich mal die Qualität anschauen will, wenn du mal in den ersten Newsartikel reinklickst, dann ist das ja sozusagen das Ergebnis. Und wenn du ganz unten dann mal auf die Quelle gehst und dir im Vergleich die Quelle anschaust und dann die Zusammenfassung, dass man so für 3-4 News ausprobierst, finde ich, kannst du schon allein unabhängig vom Inhalt, den solltest du natürlich auch gegenlesen, aber unabhängig vom Inhalt finde ich schon herzerfrischend, dass du zu einem Thema immer eine Struktur und einen Aufbau kriegst, wie du das möglicherweise als Leser haben möchtest. Egal wie umfangreich, langatmig, Duktus unterschiedlich, Tonality unterschiedlich die Quellen sind, das Fazit und der Aufbau ist immer so, wie du das haben möchtest oder wie der Kunde das letzten Endes für seine Leser haben möchte.
Und das wäre auch multithemenfähig, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel haben wollte, KI und Digitalisierung und M365-Einsatz und Infrastrukturthemen, das könnte man machen.
Genau, aber das ist ja das, was wir schon immer mit dem alten Newsstream auch gemacht haben, dass man quasi an Thema dann trichtert, indem man mit dem Keyword- und Anti-Keyword-Filtern arbeitet. Das hat sich im Laufe der Jahre auch dramatisch weiter verfeinert, weil die Technologie, die wir da einsetzen, immer besser geworden ist. Aber der Malus war, wenn man so möchte, eben dann, dass die Kunden am Ende halt doch irgendwie an uniken Content der Zusammenfassung haben wollten und auch eine Struktur, die sie selber wählen, ne? Und viele haben unseren Newsstream, also Territory, so ein Tochterunternehmen von Bertelsmann, die Auftragsredakteure für VW und vergleichbare Unternehmen sind, die haben unsere Newsstreams verwendet als Aufschlauprozess. um rund um ein Thema ganz schnell redaktionell sich zu einem Thema aufschlauen zu lassen und dann quasi die Content-Lücke am Markt präzise zu finden und da hineinzugehen im Kunden.
Ja, und auch immer, um immer up-to-date zu sein. Ne? Also du musst nicht jeden Morgen deinen Rechner hochfahren und erstmal eine Stunde dich im Netz bewegen, um zu schauen, was wurde dann Neues über Volkswagen geschrieben, sondern du hast das quasi schon auf dem Schreibtisch gehabt.
Ja, genau. Und die 2.5er-Version, also die Mittelversion zwischen der nicht selbst geschriebenen und der jetzt unique selbst geschriebenen mittels KI, war die Version, die die Metro einsetzte für ihre Restaurants. Die Metro ist ja Kunde von uns und macht im Monat rund 12 Millionen Texte für 50.000 Restaurants weltweit auf deren individuelle Seiten. Und weißt du selber, auf so eine Restaurant-Webseite, wenn du gehst, die ist eigentlich immer gleich, ne? Was sich da ändert, ist vielleicht mal ein Parkplatz dazugekommen ist oder ein WLAN kostenlos dazukommt oder sowas, aber ansonsten ändert sich höchstens die Speisekarte. Und so ein Restaurant-Owner, der am Freitagabend aber seinen Tisch noch loswerden will, der geht halt über Social Media und sagt, hier, Tisch frei geworden. Und damit nicht immer die gleiche Meldung dasteht und auch die Follower irgendwie was Attraktiveres haben als wie Resttische, wollen die natürlich auch Content über ihre Kanäle senden, haben aber keine Zeit zum Schreiben und ehrlich gesagt die meisten auch kein abstraktes Bild von sich selber, was einen potenziellen Restaurantbesucher interessieren könnte. Und da haben wir denen thematische Newsstreams gebaut.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das könnte ich mir jetzt auch auf LinkedIn oder auf Facebook reinsetzen lassen.
Genau, richtig. Da geht das mittlerweile auch, dass wir so Themenfilter bauen. Das gab's ja eigentlich schon immer mit Feedly und so weiter. Ne? Das haben wir im Prinzip, genau, Feedly ist ein gutes Beispiel. Das haben wir im Prinzip nur verschärft mit den Keyword- und Anti-Keyword-Filtern, dass halt wirklich trennscharf genau zu deinem Thema nur noch das durchkommt, wo du sagst, das ist jetzt ein Beitrag, als wie wenn ich ihn selber geschrieben hätte. Und die nächste Iteration ist jetzt eben, dass der gesamte Content dessen, was durch den Filter noch durchkommt, rewritet wird als Zusammenfassung der Struktur, wie eben gerade dargestellt.
Cool.
Genau. Ja, ja. Werbeblock Ende. Genau. Ja, wir sind ja zu diesem Podcast hier gekommen, weil ich ganz begeistert war von dem Podcast, den ihr mittlerweile aufgesetzt habt, auch Werbeblock für euch an der Stelle, den Synaxon Podcast, und dort bin ich über die erste Folge gestolpert, die mit dir war, eben auch zum Thema KI. Und ich glaube, wir alle fräsen uns irgendwie so mitunter durch diverse Neuigkeiten und Themen, aber dort fand ich den Aspekt ganz interessant, das nochmal einerseits mit der Brille des Rechts gegenzulesen, also Stichwort Urheberrecht, wenn eine KI jetzt so ein Rewriting macht, ist das dann eine neue Quelle? Da habe ich jetzt gelernt an einem anderen Podcast, nein, das ist relativ eindeutig. Also wenn wir jetzt Rewriting betreiben, dann ist das kein neuer, im Urheberrechtssinne, ja, was sagt man da, neu geschaffener Inhalt, sondern man müsste heute nach geltendem Recht oder nach geltendem deutschen Recht, muss man wahrscheinlich präziser dazu sagen, alle Quellen benennen, die irgendwie in diesem in diesem neuen generierten Text stehen. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung in Zukunft, das einerseits durchzuhalten oder andererseits halt nicht dauerhaft gegen geltendes Gesetz zu verstoßen. Wie siehst du da die Herausforderung jetzt schon und vielleicht den Blick über den Tellerrand der nächsten, sagen wir mal, 12 Monate?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die von dir gerade geäußerte Rechtsauffassung richtig ist. Also ich sag mal, wie ich es verstanden habe. Ja. Und zwar hatten wir Professor Dr. Dirk Heckmann bei uns auf einer Veranstaltung bei Synaxon. Und der ist da ziemlich bewandert in dem Thema. Der ist Juraprofessor aus München und der hat auch lange Zeit in der Ethikkommission der Bundesregierung gesessen zu ethischen Fragen von KI. Also der kennt beide Welten gut, sowohl die rechtliche als auch die technische Welt. Und der hat gesagt, diese Diskussion darüber, ob zum Beispiel Urheberrechte verletzt werden, wenn diese KIs trainiert werden mit Texten, die im Internet verfügbar sind, öffentlich sind, also nicht hinter der Bezahlsperre und so. Die ist nach deutschem Recht und wahrscheinlich auch nach europäischem Recht im Paragraphen 44b Urhebergesetz ziemlich eindeutig geregelt. Das darf man. Also das ist ja häufig diskutiert worden, ist das irgendwie ein Rechtsverstoß, wenn ich meine eigene KI mit Texten aus dem Internet fütter? Und da vertritt Dick Heckmann eine sehr schlüssige Meinung, nämlich das ist von 44b Urhebergesetz legitimiert. Und ich müsste ein Opt-out machen als Urheber, um dem Robot zu sagen, diesen Text bitte nicht. Ja, also das ist der eine Teil der Rechts. Mhm. Der andere Teil, den du gerade ansprichst, ist, die eigentlich hast du drei Aspekte angesprochen. Der nächste ist, entsteht ein neues Urheber, eine neue Urheberschaft an Daten, die aus einer KI kommen. Und da ist die Rechtslage auch relativ eindeutig, nein, eine KI ist nicht urheberrechtsfähig. Also da habe ich jetzt auch noch nie gelesen, dass das irgendjemand anders sieht. Urheber kann ein Mensch sein. Und dann die dritte Frage, die du aufgeworfen hast, ist, muss ich Quellen nennen, wenn eine KI Texte schreibt? Ich sage nein. Weil im Team die Daten in die KI reingekommen sind, mit statistischen Verfahren vom System her schon gar nicht klar ist, was aus welcher Quelle kommt. Und ich hab einen Versuch von Microsoft gesehen, die bei generativen Texten aus der KI eine Bing-basierte Quellenrecherche hinterhergestellt haben. Die ist in 95% aller Fälle falsch gewesen. Also das ist schon rein theoretisch offensichtlich schwer zu lösen, das Problem. Und ich glaube nicht, dass ich als jemand, der KI-generierte Texte verwendet, verpflichtet bin, anzugeben, woher die KI ihre Quellen hat und womit sie trainiert worden ist. Also das glaube ich nicht.
Also cool. Den dritten Punkt, nämlich Quellenangabe, das war der, auf den ich verweisen wollte. Du hast recht, das sind ja letzten Endes drei Aspekte in einem. Da hat der Professor Dr. Markus Schwarzer von der DHBW sich dazu geäußert. Und zwar wiederum sehr eindeutig. Und das war für mich auch erstaunlich. Und keine Ahnung, was jetzt stimmt, aber der sagt, es ist eindeutig, es muss mit Quellenverweisen gearbeitet werden.
Womit begründet er das? Weißt du das?
Muss ich nur mal nachhören, aber ich meine, er verweist darauf, dass es eben keine neue Urheberschaft ist, sondern im Prinzip nur eine, ja, ich würde jetzt mal salopp sagen, eine Zitatsammlung und deren Interpretation.
Ja, ich glaube also, das Thema ist noch nicht ganz abgeschlossen. Soweit ich die Diskussion verfolge, gibt es da tatsächlich mehrere Sichtweisen darauf und mehrere Standpunkte, die auch vertreten werden. Ja, also, dass ich auch unterscheide, nehme ich einen bestehenden Artikel, so wie wir es jetzt beispielsweise machen, und lasse den durch eine KI umschreiben, oder gehe ich direkt an eine KI an und lasse mir einen Text generieren, wo ich nicht weiß, sind eigentlich die Ursprungsquellen, das ist halt das World Wide Web, die Ursprungsquelle, da muss ich ja auch nochmal differenzieren. Ne? Und das macht das Ganze natürlich auch noch ein bisschen komplexer. Nichtsdestotrotz, interessant und spannend finde ich schon nachfolgende Geschichte, dass hier jetzt ein großes Haus wie die New York Times an OpenAI herantritt und sagt, Moment mal, das, was ihr bei euch alles trainiert, ja, das ist alles mit Informationen, die von unserer Webseite stammen und von unseren Publikationen stammen, da haben sie natürlich vollkommen recht, und klopfen da schon mal an. Sie haben jetzt keine Klage angedroht, aber sie haben gesagt, das sind schon über ein paar Milliarden, über die wir hier sprechen. Bitte, liebe OpenAI, lasst euch mal etwas einfallen, wie ihr uns die Informationen erstmal erschaffen, ja, und da erstmal Content an den Start bringen. Wie können wir denn davon partizipieren, wenn eure KI damit trainiert wird?
Ja, also das, glaube ich, ist der zweite Teil dessen, was Frank gesagt hat. Das ist relativ eindeutig beantwortet worden. Also das ist so ein bisschen vergleichbar, ich glaube, mit der Copyleft-Thematik. Also wer in seinem Geschäftsmodell drin hat, dass er quasi Content lässt, ist nicht zu vergleichen mit Copyleft, das war jetzt ein blöder Vergleich, der muss damit rechnen, dass es auch eben weiterverwendet wird und muss das auch gewähren lassen. So, glaube ich, kann man es zusammenfassen, Frank, ne?
Ich muss gestehen, ich habe mir den Fall nicht genau angeguckt, aber mein Verständnis ist relativ simpel. Sollten Texte vor der Paywall verwendet werden, und ich übertrage das Ganze jetzt auf Deutschland, also nicht amerikanisches Recht, kann ich wirklich gar nichts so sagen. Aber nach deutschem Recht würde ich sagen, alles, was vor der Paywall ist, darf auch kostenlos zum Training von KIs genutzt werden. Alles, was hinter der Paywall ist, nicht. Und sollte jetzt Spiegel Online zum Beispiel in die Meta-Informationen ein No-Robot-Tag setzen oder No-KI oder was weiß ich, also irgendwas, woraus eine KI erkennen kann, dieser Inhalt ist gesperrt, darf das auch nicht verwendet werden. Also das ist nach deutschem Recht, nach meinem Verständnis, relativ einfach zu lösen. Die dritte Frage, die ihr eben auch mit dem Professor da angedeutet habt, das kann sein, dass beide Recht haben, ne? Also, und zwar aus dem gleichen Grund, Christian, den du gerade genannt hast. Es kommt dann schon darauf an, was mache ich denn wirklich? Also schreibe ich einen bestehenden Text mit einer KI um, dann sage ich auch, da müsstest du eine Quelle nennen. Nimmst du einen generierten Text als Frage auf einen Prompt, schreib mir mal ein Gedicht im Stil von Maria Rilke oder sowas, ja, dann würde ich sagen, nee. Muss man die Quellen nicht angeben, und das wäre im Zweifel auch gar nicht möglich, weil die KI ja nicht nur Rilke-Texte nutzt dafür, sondern alles Mögliche, und die Quellenliste würde sehr lang und unübersichtlich werden, und ich glaube, dass die Zitathöhe auch gar nicht erreicht ist bei den meisten Texten, die eine AI generiert, dass ich da eine zitierfähige Quelle nennen könnte. Weil wir reden ja nicht mal über Wörter oder Sätze, wir reden über Token. Das heißt, wir reden über Wortbestandteile, die nach statistischen Wahrscheinlichkeiten generiert werden. Und deswegen glaube ich, dass die Quellenforderung an der Stelle wohl ins Leere geht. Aber ich gebe euch auch recht, das ist Neuland. Also da wird man vieles noch ausverhandeln müssen. Ich finde das Ansehen von der Zeitung da, von der Washington Post, absolut legitim. Ob das rechtlich nachher nach amerikanischem Recht in der Anspruchsgrundlage fußt, keine Ahnung.
Also da werden wir auf alle Fälle drauf warten können, bis die großen Publisher anfangen werden, Text mit reinzusetzen in robots.text und ähnlichem, wo man sagt, das darfst du bitte nicht für eine KI verwenden oder ähnliches. Also da bin ich mir relativ sicher, weil sagt nur mein Gefühl so. Aber anderes Thema.
Klar ist, um ein bisschen mit Augenzwinkern das Kapitel zu beenden, diese Art von Diskussionen führen nur wir Alten. das ist ein bisschen ähnlich, im Aufwärmtraining haben wir es ja auch schon besprochen. Menschen, die jetzt mit dieser Technologie einfach gerade ihre Jugend verbringen, die stellen die Frage nicht des Obs oder der Sinnhaftigkeit. Die wachsen einfach damit auf, so wie wir damals mit dem 386er oder mit dem Atari. Da hat man auch nicht drüber diskutiert, ob es das jetzt braucht oder ob das Leben irgendwie bereichert oder entreichert. Und der beste Beweis ist da, daran zu sehen, dass mein großer Sohn einfach mal ChatGPT gebeten hat, die ganzen DEL-Statistiken und NHL-Statistiken auszuwerten und eine ideale Mannschaft für das Jahr 23 zusammenzustellen und das Ergebnis mit seinem Trainer diskutiert hat, der gesagt hat, ich würde es mit wenigen Ausnahmen wahrscheinlich genauso gemacht haben.
Ja, manchmal knallen halt die Welten der alten Säcke mit denen der jungen Menschen zusammen, nämlich dann, wenn eine Abmahnung reinschneit, ne? Also ihr könnt euch vielleicht an diese Raubkopierer-Prozesse und Abmahnungen erinnern, wo man dann Jugendliche vom Schulhof abgemahnt hat, weil sie USB-Sticks mit geschützter Musik getauscht haben. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn die beiden Welten miteinander kommunizieren, damit da nicht unnötig Probleme entstehen an der Stelle.
Nichtsdestotrotz, wird schon viel auch über Reformen im Urheberrecht jetzt gesprochen, ne, weil es ist einfach an der Zeit. Und da passiert natürlich unheimlich. Würde ich jetzt mal abschließen wollen, das Thema, weil ich glaube, da kann man bis ins Letzte hinein diskutieren. Einen Punkt, den ich noch ganz gern angesprochen haben möchte und da so ein bisschen eure Meinung dazu abholen möchte, weil es, glaube ich, auch etwas ist, das jeden ein Stück weit umtreibt, der sich mit KI beschäftigt und dort auch Content erzeugt oder andere Dinge erzeugt, wie auch immer, das ist das Stichwort Ethik und Fake News. Das sind zwei, glaube ich, Aspekte, die man nicht so ganz wegkehren kann. Ich bin großer TikTok-Liebehaber und gestern über einen TikTok gestoßen, in dem sich der Helmut Kohl mit Friedrich Merz unterhalten. Geht mehrere Minuten das Stück und die Stimme völlig echt. Völlig echt. Erkennst du überhaupt nicht. Das ist dem Helmut Kohl seine Stimme und die ist ja ganz typisch und Merz seine auch. Die reden da beide über ein Thema Lippensynchron, wo du genau weißt, da stimmt vorne und hinten nichts davon. Also mal davon abgesehen, dass es sofort ersichtlich war, weil Helmut Kohl lebt nicht mehr, ne? Und das wurde dann immer so hin und her geschwenkt. Ich habe das natürlich für mich sofort erkannt, ne? Aber mir ist ehrlich gesagt die Klappe runtergefallen, in welcher Perfektion und wie gut gemacht das am Start war. Und wenn ich mir das jetzt mal überlege, auf andere Szenarien ausgeweitet, was da noch alles passieren kann, dann finde ich das abenteuerlich. Und Frank, du bist, so wie ich, auch ein Stück weit militärisch geprägt. Du bist, glaube ich, Oberstleutnant der Reserve. Ich habe es bis zum Hauptmann der Reserve immerhin gebracht. Fühl mir da spontan auch sofort das Thema Militär ein und militärische Kriegsführung und wie Staaten miteinander umgehen und ob das in die militärische Strategie irgendwann auch mal berücksichtigt werden muss, dass eben diese starken Fake News oder das Indoktrinieren und das Steuern in eine ganz bestimmte Richtung, was das für Auswirkungen haben können. Ich habe noch keine Antwort darauf, aber wollte nur einfach mal wissen, sind das Fragestellungen, die dich auch beschäftigen?
Ja, ich glaube nur, dass es ein bisschen anders laufen könnte, als die meisten gerade glauben. Also ich glaube, solange es sich um Personen des öffentlichen Interesses mit dem Promi-Grad, den du gerade genannt hast, Friedrich Merz und Helmut Kohl handelt oder Obama oder Putin und Zelensky, also Leute, die man kennt und die auch im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, ist die Gefahr mit Deepfakes nicht ganz so groß, weil das wird relativ schnell entdeckt und korrigiert. Viel schlimmer ist es, wenn es uns mal erwischt. Für uns interessiert sich kein Schwein. Also uns kann man relativ schnell unbeobachtet irgendwas unterschieben, ohne dass wir das möglicherweise mitkriegen. Wenn wir es mitkriegen, ist es vielleicht schon zu spät. Und der militärische Bereich, ja, das läuft. Cyberwar, wenn man sich mal ganz genau anschaut, wie die Russen und die Chinesen in dem Bereich arbeiten, mit Trollarmeen und KI unterstützt und Desinformationskampagnen. Das ist eins der größten Probleme, die wir aktuell haben, ist, dass wir eigentlich in einer postfaktischen Gesellschaft leben, wo Emotionen mehr zählen als Fakten und selbst die sich für Fakten interessieren, Schwierigkeiten haben, Fake von Nicht-Fake zu unterscheiden. Und das Problem wird sich durch KI einfach nochmal dramatisch verschärfen. Und versuch dir doch nur mal einen Überblick zu verschaffen, wie der Krieg aktuell in der Ukraine läuft. Also wer ist da der Böse und wer ist der Gute? Du wirst relativ zügig zu dem Ergebnis kommen, da kämpfen keine Teufel gegen Engel, sondern es ist sehr komplex, sehr ausdifferenziert, was da gerade passiert und ist kaum zu bewerten. Man kann sich eigentlich nur noch auf eins, also ein Teil unserer Bevölkerung kann sich nur noch auf eins verständigen, ein Angriffskrieg ist nicht gut. Punkt. Aber alles, was darüber hinaus ist, also haben die Ukrainer da und der Westen Beitrag zugeleistet zu an der Eskalation, sind schwere Fehler auf beiden Seiten gemacht worden, sind Kriegsverbrechen von beiden Seiten begangen worden. Versuch das im Netz zu recherchieren und dann wirst du viel Spaß haben, weil du kriegst es nicht mehr raus, was ist Fake, was ist echt. Und ich glaube, dass redaktionelle Arbeit und das, was man hämisch unter Qualitätsjournalismus lange Jahre bezeichnet hat, dass das natürlich eine ganz andere Bedeutung wieder kriegt, weil ich versuche mich auf vertrauenswürdige Quellen zu stützen und bin auch bereit, Geld dafür zu bezahlen. Also wenn ich zum Beispiel was zur militärischen Lage in der Ukraine wissen will, dann nehme ich zwei Quellen, die erstmal per se nicht seriös sind. Nämlich das russische Verteidigungsministerium gibt einen Lagebericht raus und die NATO auch. Und die kannst du beide lesen. Und das Interessante ist, dass die kaum voneinander abweichen, wenn du die nebeneinander liest. Aber in einigen interessanten Facetten dann doch, ne? Und diesen Aufwand kannst du ja normalerweise nicht betreiben, mache ich auch nicht mehr, habe ich nur in der Anfangsphase gemacht. Also hoffe ich darauf, dass die großen Medien, egal ob das Spiegel ist, FAZ oder sonst irgendwie, in der Lage sind, den an Fakten interessierten Menschen ein Bild zu erzeugen, was sie zur Bewertung der Situation nutzen können. Und diese Arbeit wird durch KI nochmal dramatisch erschwert werden, da bin ich mir ganz sicher.
Erschwert werden und hat auch in meinen Augen sehr viel mit Bildung zu tun. Bildung im Sinne, ich fordere ja schon seit langem, dass das Thema Medien, Umgang mit Medien und allem, was dazugehört, ein Pflichtschulfach sein sollte. Ja? Das wird völlig rausgegrenzt. Viele Eltern sind dazu nicht in der Lage, aus welchen Gründen auch immer, oder können es nicht. Aber zu beobachten, wie auch Heranwachsende und Jugendliche und Kinder teilweise mit diesem Thema umgehen und da das überhaupt nicht für sich einordnen können. Wir sind jetzt jemand, die faktenorientiert sind, die Interesse dran haben. Ich möchte faktenbasierende Informationen haben. Mir ist es wichtig und legen da großen Wert drauf. Aber viele andere tun das eben nicht. Das macht mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen Bauchschmerzen. aber ist so.
Ich muss dazu jetzt was sagen, auch auf die Gefahr hin, dass das vielleicht unbequem ist. Das ist alles richtig. Und ich leide da auch quasi täglich drunter, dass wir natürlich auch jugendliche Heranwachsende haben, die nicht davon befreit sind, sich Meinung zu bilden auf der Basis von, hast es 14 Mal gescrollt, ohne reinzutappen und zu lesen, dann ist 14 Mal die gleiche Headline meinungsbildend. Und die eine, die vielleicht was anderes sagt, geht dann einfach quantitativ unter. Also sozusagen der persönliche Wahrnehmungsalgorithmus geht quantitativ vor. Wenn 14 Mal Schwachsinn kommt, dann ist das ein Teil der Meinungsbildung. Da kommt keiner dran vorbei, weil das Deep Drill Through einfach in der Form so nicht mehr stattfindet bei einer durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne, ich glaube von 7 oder 8 Sekunden, wo wir da mittlerweile angekommen sind. Und wie immer ist es eine Frage, ist der Mensch gut oder ist er schlecht oder ist die Technologie für die Menschen der nächste Sprung, um es noch besser zu haben, oder sind die Risiken größer? Und ich glaube, wir werden wie immer beide Facetten einfach sehen und kennenlernen. Aber ich glaube nicht, dass es zwangsläufig der Untergang des Morgen- und Abendlandes gleichermaßen ist. Und ich glaube, dass sich einfach vieles, wie wir sozialisiert worden sind, also mit demokratischen Grundmitteln der Information, der Quellenprüfung, der Verifizierung von Meldungen, vielleicht noch eine zusätzliche zweite, dritte Quelle dazu und dann eine durchschnittliche Meinungsbildung daraus in Abhängigkeit deiner eigenen Sozialisierung, dass sich das vielleicht ändern wird und tatsächlich quantitativ. Und das haben wir, brauchen gar nicht in den KI denken. Ich habe vor 5, 6 Jahren mal einen Vortrag vor dem Städtetag der CDU in, ich glaube in Aachen war das, gehalten, wo ich auch schon ähnlich zu der Frage befragt worden bin, wie kann man quasi mit Technologie dem Meinungsmonopol der AfD begegnen, und habe dann in Vorbereitung erst meine Auswertung gemacht und habe festgestellt, dass das Meinungsmonopol der AfD und ihren potenziellen Anhängern und Wahrnehmern nicht inhaltlich geschuldet ist, sondern einfach anzahlmäßig geschuldet ist. Die AfD hat einfach jeden Tag so und so viele Videos bei YouTube hochgeladen, die natürlich dann durch keinen Filter mehr eines Journalisten gehen, sondern ungefiltert da stehen. Und in ihrer Bubble haben sie halt so viele Leute gehabt, die das geliked und geshared haben, dass sie schon vor 5 Jahren auf, ich weiß die Zahlen nicht mehr auswendig, ich habe es hochgerechnet, aber es war ein vielfaches Multiple dessen, was die CDU, CSU bis dahin über alle Social-Media-Kanäle quasi auf die Reihe bekommen haben. Das heißt, Quantität ist leider heute ein Wert itself in puncto Meinungsbildung. Und jetzt kann man das verurteilen, man kann aber auch einfach mal den Kampf aufnehmen, und da brauchen wir noch keine KI dazu. Also es wäre schon heute möglich, dass jede Volkspartei erst einmal nur das Rennen aufnimmt, um quantitativ in die Schlagweite einer AfD zu kommen. Ich wollte jetzt nicht politisch werden, sondern das nur als Beispiel zitieren.
Also ich widerspreche dir da in keinster Weise. Ich will da auch gar kein Generationenthema rausmachen. Ich glaube nur, dass die Kombination aus Filterbubbles in den Social Media, die ja resonanzverstärkend sind, du kriegst ja im Wesentlichen das angezeigt, was du sowieso schon glaubst. Und damit kommt das Quantitätsproblem, was du genannt hast, nochmal eine ganz neue Schärfe. Ja. In Kombination mit KI noch demokratiegefährdender ist, als die Social Media alleine schon gewesen sind.
100% unterschreibe ich, weil das jetzt auch sozusagen der erste Aufmarsch von KI ist. Das wissen wir spätestens seit dem Wahlkampf von Trump, wie er quasi an die Macht gekommen ist und wird seitdem mehr oder weniger von jedem versucht oder begangen. Und das ist negativ konnotiert, gar keine Frage. Ich würde jetzt mal vielleicht versuchen, aus einer anderen Betrachtung heranzugehen. Wenn wir heute sagen, der Distributor ist das Problem, nämlich alle Arten von Social Media, und wir können die Bubble ja auch beeinflussen, aber der Engpass ist der einzelne Politiker. Die twittern ja heute schon zu viel und zu abstrakt und zu engmaschig und dann wiederum in einer verfälschten Art und Weise beim Empfänger. Vielleicht könnte man überlegen, wie wir künftig Inseln der Kompetenz mit Hilfe von KI so aufbauen, dass quasi wieder Kompetenzansammlung entsteht, die Einzelne vertreten können und dann auch erreicht, andere erreicht. Also was meine ich? Wir haben bei der Synaxon mal zur anonymen Meinungsbildung und Meinungsabgabe eine Software eingesetzt, die hieß Liquid Feedback. Die wurde damals von den Piraten, glaube ich, entwickelt und auch Open Source zur Verfügung gestellt. Und die hatte eine ganz wesentliche Eigenschaft, nämlich ich konnte, wenn ich zu einem Thema mich nicht als kompetent genug empfand, meine Stimme jemanden übergeben, den ich als kompetent empfand. Und so hat jemand, der in irgendeinem Thema besonders kompetent war, entweder mehr Stimmen bekommen und dann musste man ein Quorum erreichen und dann ist eben darüber befunden oder abgestimmt worden, ob das Thema überhaupt zu einer Meinungsbildung oder zu einer Abstimmung kommt. Wenn wir dieses, das ist ja eine Art Netzwerkkompetenz, mal quasi verwenden würden und dadurch den in Fleisch und Blut heute existierenden Politiker durch einen künstlich geschaffenen virtuellen Politiker ersetzen würden, der mit allen Herausforderungen des Energiemixes der Stadt Werther gefüttert werden würde und alle Erfahrungen, die es rund um das Thema Biogas, alternative und regenerative Energiequellen schon gibt und heute ansonsten ein Bürgermeister erstmal irgendwo in einen anderen Standort fahren muss und sich das erklären lassen muss. Also wenn ich quasi sage, ich mache einen virtuellen Energieexperten in der Stadt Werther, der alle Anforderungen quasi gepromptet bekommt, alle ähnlichen Erfahrungswerte schon hineinzieht, dann könnte man zum Beispiel Gemeindepolitik sehr viel kompetenter lösen, als wie immer auf den einen zu warten, der irgendwie alles kann und sich dann auch noch durchsetzt, weil er in der Lage ist, Stammtisch-Netzwerkbildung dann auch die Stimmen zu bekommen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen bescheuertes Beispiel, aber aus meiner Sicht steckt eine riesengroße Chance da drin, das Thema virtueller Politiker mit Hilfe einer KI neu zu denken, weil ich glaube, dass einzelne Menschen wirklich am Rande ihrer Fähigkeiten sind, mit denen komplexen Anforderungen aus allen Ecken und Reihen kommen, die ein Mensch heute in der Politik quasi ja jeden Tag bedienen muss. Und dann kommt halt teilweise einfach totaler Twitter-Schmarren raus, der wieder total angreifbar ist. Ist das so einigermaßen nachvollziehbar, was ich meine?
Ja, konnte ich schon nachvollziehen. Ich denke mal, ich habe nur gerade gedacht, und dieser Avatar, der muss dann quasi auch so ein blaues Häkchen bekommen, ne? Dass er geprüft ist, also dass er wirklich das Original ist, weil den kann ich natürlich auch kopieren, diesen Avatar, und ihm andere Sachen in den Mund legen. Ne?
Ja, ich würde ihn gar nicht mehr als quasi menschliche Hülle antreten lassen. Ich würde ihn gleich als das antreten lassen, was er ist, nämlich eine KI zu einem Sachthema. Und natürlich auch klar darlegen, mit was er gefüttert wurde. Ne? Also so, ich glaube, da liegen auch riesengroße Chancen drin. Nehmen wir nur die Bildungspolitik. Also was, ich meine, wir haben schon die gleichen Themen, die wir heute in der Schule bedauern, die habe ich schon gehört, als ich selber noch zur Schule gegangen bin. Also nicht nur die absolute Anzahl an Lehrern, sondern auch, ich meine, wir haben damals COBOL programmieren gelernt, da war COBOL schon nicht mehr in. Ja, und heute lernen sie C++ oder was auch immer an veralteten Zeug. Ja gut, jetzt waren sie Python, will jetzt nicht zu sehr schimpfen, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, dass da schon auch Chancen drin liegen, bestimmte Herausforderungen, die Komplexität des Lebens eines einzelnen Menschen heute einfach überfordern in der beispielsweise Politik, nicht nur Politik, so auch lösen zu können. Und dass das dann auch wieder eine Chance hat, anerkannt zu werden. Weil ich glaube, meinen Kindern ist das total egal, ob das am Ende des Tages jemand aus Fleisch und Blut löst oder irgendwie ein Avatar die richtigen Entscheidungen trifft und antwortet.
Das ist mir schon egal. Also das würde ich ja, auch keinen gerne
dazu reden Thema. Wir ja im Prinzip die ganze Stunde schon darüber.
Also wenn ihr wollt, kann ich euch noch meinen Wissensstand teilen, wie es im Militär gerade steht.
Ja, gerne. Und
das wird jetzt ein bisschen technisch, aber ich bin ja eigentlich Luftwaffensicherungsoffizier von meiner Grundausbildung her und von der Befähigung. Und ich bin 2003 zum Heer gewechselt und bin in die Panzerartillerie gewechselt. Und man geht ja mit so einem gewissen arroganten Selbstbewusstsein als Luftwaffensoldat ins Heer rein und denkt, ja, die wissen gerade noch, wie man mit dem Gewehr irgendwo hinstürmt und um sich ballert. Und was mich sofort fasziniert hat, ist, wie weit algorithmische und KI-gestützte Gefechtsführung schon damals war. Also ich nenne mal zwei Beispiele nur. Ich fange mal mit dem Herr an. Der Artilleriekampf, wie wird er heute geführt? Wir haben ein sensorisches Gefechtsfeld, welches aus unterschiedlichsten Quellen gespeist wird. Wir haben die Airwax, die da rumfliegt, wir haben Satellitenaufklärung, wir haben Beobachter, die Ziele taggen können, und daraus generiert dann eine Software ein Lagebild. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Artillerieeinsatz erforderlich ist, dann hat dieser Feuerleitrechner ein Lagebild, wo er weiß, welche Ziele in welcher Priorität mit welcher Munition idealerweise von welchem Geschütz wie bekämpft werden soll. Und da sitzt jetzt noch ein Mensch, der das absegnet. Der sagt, okay, das ist richtig gemacht. Dann geht dieser Befehl in digitaler Form an die Haubitzen, die Panzerhaubitze 2000 fährt in der Gegend rum, damit sie nicht bekämpft werden kann, ist sie immer in Bewegung. Die kriegt den Feuerbefehl, die bleiben stehen, feuern, und dieser Feuerbefehl löst eigentlich nur noch eine robotische Aktion aus. Das heißt also, der in der Haubitze ist ein Roboter, der die richtige Munition zum richtigen Zeitpunkt ins Rohr reinschiebt, den richtigen Winkel einstellt, natürlich die richtigen Reichweitentreibsätze da reingebaut hat, und dann feuert das Ding 3 Schüsse hintereinander so schnell, dass sie gleichzeitig ins Ziel reingehen, weil einer überhöht, einmal in der Mitte und einer drüber ist. So, und da sitzt heute noch ein Mensch hinter. Wir haben die gleiche Situation in der Raketenabwehr. Also wenn ihr euch Patriot oder den Iron Dome anschaut, auch da geht das mit KI-gestützter Priorisierung von Zielen und der richtigen Auswahl der Bekämpfungsmaßnahme, und das Gleiche gibt es auch im Luftkampf. Also das ist ja nicht so, wie wir das in Top Gun sehen, dass da Leute wildkurbelnd versuchen, sich gegenseitig vom Himmel zu schießen. Die Zeiten sind vorbei und das ist eher eine seltene Form, obwohl die Piloten das immer noch mit Begeisterung trainieren. Aber das ist ja nicht die Realität im Luftkampf. Die sehen ihren Gegner nicht, bevor sie abgeschossen werden oder selber den Schuss auslösen. Und das sind KI-gestützte Prozesse, wo ein Feuerleitrechner erkennt, welche Ziele sind da, in welcher Reihenfolge sollten die von welchem Flugzeug mit welcher Munition bekämpft werden. Da stehen wir seit 20 Jahren, ist die Technik soweit. Und das digitale Gefechtsfeld hat sich mittlerweile auf die Panzertruppe ausgeweitet, auf den Infanteristen ausgeweitet. Das heißt, das hat Riesensprünge gemacht. Das findet man in den Konflikten relativ selten im Einsatz. Also wenn man sich den Ukraine-Konflikt anschaut, da wird fast gekämpft wie im Ersten Weltkrieg, mit der Ausnahme, dass Drohnen im Einsatz sind. Ansonsten, die Taktiken und die Strategien, die man dort sieht, sind nicht besonders fortschrittlich. Sollte es aber einmal dazu kommen, dass zwei hochtechnisierte Armeen aufeinandertreffen, dann wird man ein sehr stark KI-gestütztes Gefecht sehen.
Liegt in der Ukraine vermutlich ein Stück weit auch daran, dass die unterschiedlichsten Waffensysteme zum Einsatz kommen von den unterschiedlichsten Nationen und da möglicherweise auch noch nicht in dem Sinne zusammensprechen, wie auch immer. Aber da kann man...
Ist auch eine Geldfrage, ne? Muss man auch klar sagen. Das ist ja schon
eine
teuer.
Ist auch eine Geldfrage. Ich fand es ganz interessant, wie du gerade erzählt hast, dass du von der Luftwaffe zum Heer gegangen bist und das so ein bisschen angesprochen hast. Und es gibt ja auch den schönen Spruch, liebes Heer, Männer der Marine, meine Herren der Luftwaffe, ne? Gibt's ja.
So sieht's aus. Aber da sind so Dinge, die natürlich alle Quatsch sind, ja, ne? Aber gerne gepflegt werden, weil Spaß
macht. Ja, ganz genau. So, angesichts mit einem Blick auf die Uhr, wir sind jetzt mittlerweile 1:22 auf Sendung. Ich würde ganz gerne mal langsam zum Ende kommen wollen. Frage euch nochmal, habt ihr noch ein bestimmtes Thema, über das ihr sprechen wollt, über einen bestimmten Aspekt, über den ihr sprechen wollt? Wollt ihr noch etwas dazu sagen, was ihr denkt, welche Trends und Entwicklungen wir erwarten dürfen in der nächstfolgenden Zeit? Dann wäre jetzt Gelegenheit noch dazu.
Ich hätte noch eine Anmerkung zu dem Kapitel, was wir gerade hatten, und dann noch vielleicht das Ausblicksthema mit einer relativ aktuellen Meldung, wenn ich darf. Die Anmerkung wäre, Frank, du bist ja ähnlich wie ich leidenschaftlicher Hörer vom OMR-Podcast und hast wahrscheinlich auch die Folge mit dem Leiter des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr gehört, den Sven Weizenegger. Hast du die schon gehört?
Nein, habe ich tatsächlich noch nicht
gehört. Lohnenswert ist, glaube ich, eine der aktuelleren auch. Ziehst du mal rein. Ich glaube, dass Bundeswehr trotz alledem schon auch immer noch sehr am Anfang mit KI steht, und er führt das auch so ein bisschen aus. Er sagt aber auch, dass einer der Hauptgründe, warum der Krieg für die Ukraine nicht sofort verloren war, neben den Drohneneinsätzen am Anfang vor allem die Aufklärung in fast Echtzeit von Starlink gewesen ist. das genau zur richtigen Zeit zur Verfügung stand, weil dort der Stellungswechsel der feindlichen Haubitzen, also der Artillerie, mehr oder weniger fast unmöglich wurde, weil innerhalb von 30 Sekunden dank Starlink aufgeklärt werden konnte. Das hat sich jetzt auch wieder nivelliert, letzten Endes auch deswegen, weil den Ukrainern so langsam aber sicher auch die Mune ausgeht. Aber das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, dass so einen massiven Einfluss da eben hatte. Seiner Meinung nach, ich zitiere das nur. Ja, ein Thema wollte ich schon noch mit euch bequatschen oder mir mein Meinungsbild dazu einholen von euch, wie ihr das seht. Und zwar, die nicht ganz unerhebliche Aussage von Sam Altman, ich glaube, letzte Woche war es, ihr habt das bestimmt auch gelesen, mit, dass man eine Trillion, was bei uns ja eine 7 Billion wären, Investment in den Bereich Infrastruktur, damit dieses ganze KI-Gedöns auch zum Fliegen kommen kann. Wie seht ihr das? Was habt ihr da für eine Meinung? Also ich bin mir sicher, dass das natürlich so ist, dass KI zunehmend auch gerade wieder deine Branche, nämlich die Infrastrukturbranche und die Managed Service Branche treiben wird, Frank. Aber reden wir da über 7 Billionen? Das ist ja schon mein Zahlenvorstoß, der, wenn man sich das mal mit Nullen aufzeichnet, der keinerlei Vergleichbarkeit bisher in der Geschichte hat.
Also mich hat die Aussage wirklich sprachlos gemacht. Ich habe sie gelesen und ich habe bis heute keine Meinung, weil spontaner Meinungsgedanke, der mir sofort durch den Kopf geht, was für ein Spinner. So, aber das ist, ist vielleicht ein bisschen voreilig und gefährlich, das abzutun als Spinnerei.
Wenn man das bei ihm schon mal gesagt hat.
Genau, also ich habe das auch schon zu ganz vielen anderen Themen gesagt, wo man dann nachträglich verstehen muss, oh, war doch nicht so gesponnen. Deswegen, ich muss mich da mal ausnahmsweise raushalten. Ich habe da keine Meinung zu.
Okay. Also ich hatte auch keine. Ich habe zufällig dann dazu den Doppelgänger, wie heißt der Doppelgänger? IO-Podcast gehört. Ich weiß nicht, kennst du den? Den mag ich auch sehr gerne. Von Philipp Klöckner und Philipp Klöckler. Und der hat da mal die Zahlen versucht, ein bisschen irgendwas Greifbares dagegen zu stellen und hat dann analysiert, dass, okay, wenn man mal jetzt in Billionen denkt, dann sagt er, nur mal zur Verdeutlichung, das wäre das 3,5-fache der gesamten deutschen Staatsverschuldung in Zahlen. Dann wäre es 10-mal so viel wie das gesamte Wagniskapital aller Sektoren, also nicht nur Tech, der letzten 10 Jahre.
Das ist der Grund, warum mir der Gedanke Spinner sofort durch den Kopf gegangen ist.
Genau. Auf der anderen Seite sagt er, wenn man wirklich Nvidia was entgegensetzen möchte, dann muss man ja, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich Fabriken bauen in mehreren Kontinenten, um natürlich auch nicht so angreifbar zu sein, das ganze R&D aufbauen, Leute staffen, und da es die nicht gibt, wirst du die erst ausbilden müssen. Das dauert also alles seine Zeit. Und dann ist das zwar immer noch verdammt viel Geld und schon mit Annahmen versehen, dass das überhaupt geht, nämlich die Leute zu kriegen, aber wahrscheinlich schon gar nicht mehr so weit weg von der Realität dessen, was man vermutlich investieren muss. Nicht in 2 Jahren, nicht in 5 Jahren. Also die Zyklen sind dann natürlich auch entscheidend. Aber ganz so von der Hand zu weisen, ist es dann schon wieder nicht mehr.
Ja, und deswegen halte ich mich weiter raus.
Übel sie.
Alles klar. Okay.
Gut, also dann war das heute mal unser Ausflug in Richtung KI. Hat total Spaß gemacht mit euch. Ich finde es auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, wir hatten auch so einige wirklich gute Ansatzpunkte und spannende Ansatzpunkte. Jeder hat mal so ein bisschen erzählt, wie und wo er es nutzt und was da noch so alles an Ideen im Kopf ist. Ich hoffe ganz sehr, dass es euch da draußen auch viel Spaß gemacht hat, das informativ macht, war für euch. Gebt uns da gerne auch mal Feedback dazu, ob wir auch neben dem Thema Textgenerierung, Content Automation, für das wir stehen, ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen abseits des Weges, weil so hier gibt es ja wirklich eine enge Überlappung, auch mal solche Themen hin und wieder aufgreifen sollten und uns den einen oder anderen Experten mit dazu holen und das dann mal ein bisschen diskutieren. Dürft ihr uns gerne Feedback geben. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden. Lieber Frank, schön, dass du da warst. Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja.
Wir danken dir fürs Moderieren.
Sehr gerne.
Ja,
und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.